Bevor ich zur eigentlichen Predigt komme, möchte ich ganz kurz so zeugnishaft, wenn wir das so sagen, das ist ein komisches Wort, Zeugnis, gibt keine Zeugnis bei uns, als Lebensbericht eigentlich das weitergeben. Wir haben in der letzten Gebetsstunde eine ganz interessante Sache gehabt. Der Karl Lendemann hat die geleitet und er hat gefragt, Gebet ist ja das eine, man redet mit Gott, aber wie hören wir Gott auch? Zum Kommunizieren gehört immer beides. Und ich bin dann gespannt gewesen, was da kommt. Und natürlich ist die Bibel gekommen, Gottes Wort, oder? Gott redet zu mir durch die Bibel, hat jemand gesagt. Und dann ist es interessant gewesen, ich habe mich dann gefreut, sind auch ganz andere Sachen gekommen. Jemand hat gesagt, Gott redet durch Menschen zu mir. Und ich plötzlich merke, da sagt der Ehepartner etwas zu mir und ich fühle mich von Gott angesprochen. Ich merke, jetzt sagt Gott gerade etwas zu mir. Oder jemand anderes hat gesagt, durch Eindrücke, durch Gedanken, merkt er manchmal, jetzt redet Gott. Und dann muss man das noch prüfen und schauen, hat er wirklich Gott geredet? Und jemand anderes hat etwas ganz Eindrückliches gesagt. Die Person hat gesagt, sie ist vor kurzem aufgewacht mit einem Krampf im Bett. Und ihr ist eine Bibelstelle wichtig geworden. Wenn ein Körperteil leidet, leidet der ganze Körper. Dann ist ihr eine Person in den Sinn gekommen, die leidet, aus der Gemeinde. Und sie hat für die Person gebetet. Ich bin so begeistert, wie Gott zu uns redet. Ich finde das genial. Manchmal durch einen Krampf. Nicht, dass Gott einen Krampf geschenkt hat, aber Gott kann etwas in Erinnerung rufen. Und ich habe Unterlagen verleiht, vor etwa 2 Wochen, es war gerade vor dieser Gebetsstunde gewesen. Und ich habe die Unterlagen überall gesucht. Es war kurz vor dem Mittag, ich habe heimwählen. Es hat mich langsam mal verstressen. Und dann habe ich alle meine Fächle durchgeschaut, wenn ich es versorgt habe. Es war nicht. Und es hat mich immer mehr gestresst. Nochmal die Fächle durchgeschaut. Und dann habe ich gesagt, Herr, wo habe ich die Unterlagen hergelegt? Und dann schießt es mir durch den Kopf. Ihr seht da noch die Einschusslöcher. Da ist es wieder raus. Schießt es mir durch den Kopf. Schau mal bei den Predigtunterlagen. Und tatsächlich hatte ich dort etwas versorgt. Und dort sind die Unterlagen, die ich gesucht habe, sind dort mit versorgt worden, ohne dass ich das wollte. Also, wir haben einen grossen Gott. Gott kann auf so vielfältige Art und Weise zu uns reden. Mich fasziniert das, mich begeistert das. Auch immer wieder in der Gebetsstunde finde ich das wunderbar, Zeit zu haben, mit Gott zu reden. Aber jetzt zur eigentlichen Predigt heute. Wir haben das Thema Einsamkeit überwinden. Einsamkeit überwinden. Ich habe das bei der Einladung geschrieben. In den USA werden 35 Milliarden für Haustiere ausgegeben. Es gibt mehr Haustiere als Menschen in den USA. Das ist enorm. Und Untersuchungen haben dann gezeigt, es gibt immer mehr Menschen, die immer älter werden. Und vor allem gibt es immer mehr Menschen, die einsam sind. Und das Haustier wird zu einem gewissen Ersatz, zu einem gewissen Gegenüber, um die Einsamkeit zu überwinden. Und ich möchte das überhaupt nicht schlecht machen. Das ist einfach eine Feststellung. Also, mir ist dann auch wieder durch den Kopf gegangen, das ist jetzt scherzhaft ein bisschen gemeint, die Amerikaner sind auf den Hund gekommen, hä? Einsamkeit, eine echte grosse Not, auch bei uns in der Schweiz. Und wir gedenken an Karfreitag vor 2000 Jahren, an die Kreuzigung von Jesus. Und das sind immer so Familienfeste, oder? Karfreitag, Ostern und dann Weihnachten. Und dann ist doch die Einsamkeit fast am grössten. Weil alle sind mit ihrer Familie zusammen. Und wehe, du hast keine Familie mehr. Wehe, du hast keine Angehörige, wie du bist verkracht mit der Familie, dann spürst du dann Einsamkeit. Und letztlich hat mir jemand gesagt, ja, sie kann manchmal in einer grossen Masse sein und sich total einsam fühlen. Alle sind miteinander am Reden, aber selber fühlt man sich einsam. Nun, was hat das Ganze mit Karfreitag zu tun? Jesus hat am Kreuz also 7 letzte wichtige Worte gesprochen. Jesus hat zum Beispiel für seine Feinde gebetet, also für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Das ist ein so wichtiges Wort. Habe ich vorletztes Jahr darüber predigt. Letztes Jahr habe ich darüber predigt, dass Jesus in einem Verbrecher sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das war letztes Jahr gewesen. Und heute macht Jesus etwas ganz Außergewöhnliches. Wieder am Kreuz. Nämlich, er kümmert sich um seine Mutter. Seine Mutter, die trauert um seinen Sohn, der am Kreuz hängt. Und gibt seiner Mutter einen neuen Sohn. Und der neue Sohn, das war sein Lieblingsjünger, der Johannes. Und ihm sagt er, ich gebe dir eine neue Mutter, die über einen Verlust getrauert hat von seinem besten Freund. Ich möchte auch dazu einen Text lesen aus dem Johannesevangelium, wo das beschrieben ist. Johannes 19, Vers 25 bis 27. Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 25 bis 27. Da heißt es, bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, stand seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Kleopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Ich weiss noch nicht, ob wir uns das so recht vorstellen können. Wir schauen jetzt gerade einen kurzen Filmausschnitt, so einen Trailer, um uns das ein bisschen vor Augen führen, was das bedeutet hat. Jesus hängt ja am Kreuz. Und in dieser Zeit kümmert er sich um seine Mutter und um seinen Lieblingsjünger. Und der Loris Detti hat eben so einen Trailer zusammengestellt. Ich finde es mega Hammer. Danke vielmals, Loris. Und lassen wir doch das einfach mal auf uns wirken. Nochmal ganz herzlichen Dank. Sehr beeindruckend. Einsamkeit überwinden. Ich finde es mega spannend, um was das sich Jesus kümmert, wenn er am Kreuz hängt. Ich glaube, das hat der Film zum Ausdruck gebracht. Was hier abgeht, das ist voll krass. Jesus ist einsam geworden, Jesus ist verlassen worden von allen. Jesus ist verspottet worden, geschlagen worden, kaputt gemacht worden, zusammengebrochen, ans Kreuz geschlagen worden. Es ist die Schlacht aller Schlachten weltgeschichtlich gesehen. Da prallen Licht und Finsternis aufeinander. Eine Wahnsinnssituation. In dieser kritischen Stunde passiert so Wesentliches. Jesus stirbt für die ganze Menschheit, dass sie befreit werden von ihrer Schuld, von ihrer Sünde. Das ist die Situation. Und was macht Jesus? Er kümmert sich um zwei Menschen. Um seine Mutter. Und um seinen Lieblingsjünger. Er sieht ihren Schmerz, er sieht ihre Enttäuschung, er sieht ihre Einsamkeit und sagt, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Jesus tröstete und umsorgt ihm zwei nahestehende Personen. Aber er hängt am Kreuz. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist qualvoll, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und was macht Jesus? Er kümmert sich um zwei Personen. Ich bin so begeistert von Jesus, dass Jesus einfach von sich wegschauen kann, in seiner grössten Leidenstunde und sich um zwei Personen kümmern kann. Es zeigt mir etwas von seinem Charakter. Es zeigt mir etwas, wie Jesus ist. Ich finde es so genial, wie Jesus ist. Jesus geht nicht um sich. Jesus geht um dich. Wow, ich bin begeistert von Jesus. Ich glaube, wir können einiges daraus nehmen, aus dieser Situation. Etwas Erstes, was ich sagen möchte, ist, Jesus kümmert sich um deine Einsamkeit. Jesus stirbt und kam Freitag für die ganze Menschheit und trotzdem sieht er zwei Menschen in ihrer Not. Und er findet für sie Wort vom Trost. Er kümmert sich um ihre Zukunft. Er gibt seiner Mutter, die als Witwe ganz schlecht da gestanden wäre, einen neuen Vertreter, einen neuen Sohn. Und der im Johannes gibt er eine neue Mutter, die genauso allein war. Jesus liegt so alltäglich am Herzen, selbst in seiner Todesstunde, selbst in seiner schwierigsten Stunde, kümmert er sich um das Schicksal der Menschen. Fantastisch. Jesus bewegt auch dein Schicksal. Ein grosser Redner hat mal gesagt, ich liebe die Massen. Von Jesus könnte man sagen, er liebt der Einzelne. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich. Der Einzelne. Das ist Jesus wichtig. Nicht einfach die Massen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon gedacht, ja, Jesus hat ja eh keine Zeit für mich. Jesus hat genug andere Probleme in der Welt, oder? Wirtschaftskrise in Zypern. Oder? Eischaos. Oder heute Morgen gerade noch in der Batz gelesen. Als erstes im Internet Christenverfolgung. Alle 5 Minuten wird ein Christ ermordet. Alle 5 Minuten. Einfach, weil er an Jesus glaubt. Christenverfolgung. Super Bericht. Müsst ihr lesen, in der Batz. Das ist wahnsinnig. Also Jesus hat doch genug zu tun mit dem. Oder mit den vielen Kindern, die verhungern. Oder was auch immer. Aber für mich? Ja, ich jetzt gerade mit meiner Midlife-Crisis. Das ist doch unbedeutend. Oder warum sollte er sich um meinen Wunsch nach einem Partner kümmern? Hat er ganz anders zu tun. Oder um deinen Liebeskummer, um deine Probleme mit den Hausaufgaben, um deine Probleme am Arbeitsplatz. Aber Jesus ist so anders. Jesus sieht jede Sekunde von deinem Leben und es kümmert ihn, was dich bewegt. Er weiß schon lange, was dich bewegt. Du bist nicht einfach eine Nummer für ihn, ein unpersönliches Rettungsobjekt. Nein, du bist von ihm geliebt, als wärst du der einzige Mensch auf Erden. Jesus sieht dich. Jesus sieht dich in deiner Not, in deiner Schwierigkeit, in deiner Einsamkeit. Jesus war nicht ein Politiker, der die Masse auf ihre Seite ziehen oder auf seine Seite ziehen. Nein, er kümmert sich um den einzelnen Mensch. Selbst in seiner Todesstunde ist Jesus am einzelnen Mensch interessiert gewesen. Er hat für die ihn gekreuzigt haben, gebetet. Das ist der Wahnsinn, oder? Die ihn aufgenagelt haben. Er hat immer einem Verbrecher neben ihm gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der eine Verbrecher war ihm wichtig gewesen. Und ebenso seine Mutter. Sein Lieblingsjünger. Das ist immer wieder im Leben von Jesus. Wo Jesus in Jericho eingezogen ist, hat es einen prunkvollen Empfang gegeben. Tausende von Menschen sind hergeströmt. Und was macht Jesus? Jesus bleibt unter einem Baum stehen und schaut auf. Und dort oben sitzt der Zachäus, ein Zöllner, ein Abzocker. Der wäre voll durchgefallen bei der Abzockerinitiative. Und er sagt, heute will ich mit dir essen. Ich bin jetzt ganz böse. Ich sage, heute würde Jesus beim Vasello klingeln und sagen, heute möchte ich bei dir essen. Jesus liebt den einen Mensch. Und der eine Mensch, der Zachäus, erlebt eine Lebensveränderung. Der wird ein neuer Mensch. Und die ganze Masse, die hat ihn nicht interessiert. Aber der eine Mensch, der Zachäus, Zöllner, damals Betrüger. Wow, ich finde das genial. Aber in der Nacht, als er verroten worden ist, wir haben das auch ganz kurz gesehen, der Petrus zieht ein Schwert, schlägt einem Soldaten das Ohr ab. Und was macht Jesus? Jesus rührt ihn an, heilt sein Ohr. Der hat wieder ein Ohr gehabt, nur. Und Jesus wird fortgerissen und der Soldat muss da gestanden sein und lenkt sich ans Ohr und sagt, was ist passiert? Kein Schmerz mehr? Mein Ohr ist wieder dran? Machen wir vielleicht einen Fehler? Wer ist der Jesus? Selbst was ihn abgeführt hat, er hat sich nicht um sich gekümmert, sondern um den einzelnen Mensch. Und ich erlebe Jesus auch wieder persönlich. Ich habe vor einiger Zeit einen Anspruch halten an einer silbernen Hochzeit. Wir sind dort eingeladen gewesen. Und ich mache das nicht so gerne, so gesellschaftliche Ansprüche. Das ist nicht so mein Ding. Und ich habe mich vorher noch Predigt selbstlos dienen. Und ich habe irgendwie gewusst, ich muss die Anspruch halten. Das ist jetzt meine Lektion, wenn ich selbstlos diene. Ich habe so keine Lust dazu gehabt. Ich werde einfach lieber an das Fest gegangen und geniessen, anstatt jetzt noch eine Andacht vorbereiten. Und man ist dann auch ein bisschen angespannt, so, hat ein bisschen komisches Gefühl im Bauch und so. Aber es ist jetzt einfach dran gewesen, ich muss selbstlos dienen. Und ich habe vorbereitet und so, und es ist mir irgendwie nicht recht in den Sinn gekommen. Es war gläubiges Ehepaar gewesen, haben etwas der Bibel wählen und so. Ich habe einen Text gesucht und es ist einfach nicht so, es ist einfach nicht gekommen. Und dann bin ich zu meiner Frau gegangen, habe ihr meine Not geklagt. Und habe ihr geklagt, was ich für einen Text habe. Und sie haben mit ein paar wenigen Stichwörtern mir geholfen, dass ich eine ganz persönliche, ansprechende Botschaft vorbereiten konnte. Und ich habe einfach gemerkt, wie sich Jesus jetzt gerade durch meine Frau um mich gekümmert hat. Das ist so genial. Und ich lerne Gott immer wieder so kennen, nicht als einen Boss, der nur die grossen Sachen interessiert, sondern als einen Freund. Ein Freund, der mir begegnet, auf Augenebene. Der mich nicht allein lässt. Der mich nicht einsam sein lässt. Und selbst dort, was durchs finstere Tal geht, merke ich, er ist da. Jesus ist da durch den Heiligen Geist. Er lebt in uns. Er wirkt in uns. Immer. Jederzeit. Überall. In unserem Alltag. Am Dienstag, wenn du wieder gehst, arbeiten. Jesus ist da. Einsamkeit überwinden durch Jesus Christus, der lebt, der in uns lebt, durch den Heiligen Geist. Noch etwas Zweites wird sichtbar an dem, was hier passiert ist an Karfreitag, nämlich Jesus verbindet Menschen. Seine Mutter und der Lieblingsjünger. Und ich mache jetzt einen grossen Gump. Ich sage, Jesus gründet die erste Gemeinde. Das stimmt so nicht. Aber er verbindet Menschen. Und Gemeinde ist nichts anderes als Menschen, die verbunden sind. Wenige Tage vor seinem Tod hat Jesus gebetet in Johannes 17, Vers 21. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, und zwar sind Jünger. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Durch seinen Tod am Kreuz schafft Jesus die Voraussetzung, dass die Menschen eins werden können. Dass die Menschen zusammenfinden können. Und ich sage es einmal so, versteht das bitte richtig. Ich bin stolz darauf, dass ich zur grössten Familie dieser Welt gehöre. Ich finde das faszinierend. Alle Christen weltweit zusammen sind eine grosse Familie. Ich finde das fantastisch. Das ist so etwas Geniales. Und wie oft habe ich schon erlebt, dass ich ins Ausland konnte, weil es dort Menschen gab, die Christen waren und gastfreundlich waren und uns einfach
schlafen, übernachten oder sogar ihr Haus zur Verfügung gestellt haben. Oder was auch immer. Eine grosse Familie. Das ist so etwas Geniales. Was für eine Familie. He? Jesus möchte nicht fromme Individualisten, keine religiösen Einzelgänger. Er will Menschen verbinden. Er will nicht, dass du einsam bist. Gemeint ist er dazu da, dass du nicht einsam bist. Jesus will Menschen zusammenführen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Du bist nicht nur da, dass du nicht einsam bist, sondern du bist auch da, dass andere nicht einsam sind. Von der Gemeinde in Jerusalem heißt es in Apostelgeschichte 4, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht einer betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehört, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Jesus hat am Kreuz Blut vergossen, dass die Gemeinschaft möglich wird. Und wenn ein Christ nur Christus will, aber nicht die Christen, dann fehlt etwas. Ich möchte von zwei so Entgleisungen ein bisschen reden. Ein junger Mann hört Kirchenmusik, geht in die Kirche rein und findet zum Glauben an Jesus Christus. Das Wunder. He? Und eine Woche später geht er nochmal in die Kirche zum Pfarrer und sagt, er sei letzte Woche hier Christ geworden. Der Pfarrer freut sich riesig und sagt, super, und jetzt schließest du dich unserer Gemeinde an oder sonst in einer Gemeinde. Und dann sagt der junge Mann, nein, also früher bin ich ab und zu in die Kirche gegangen, aber jetzt habe ich Christus gefunden, jetzt brauche ich das nicht mehr. Er hat es nicht gecheckt. Ich habe am Anfang von meinem Glaubensleben auch so gedacht. Ich bin zum Glauben gekommen, allein durch das Lesen der Bibel, und dann habe ich gefunden, also so Kirche und Freche habe ich gar noch nicht gekannt, das brauche ich nicht. Und so nach einem halben Jahr irgendwann bin ich dann doch so über Umweg jetzt erstmal in eine Jugendgruppe gekommen und dann auch in eine Kirchgemeinde. Ich bin froh, dass Gott das so geführt, weil mein Freund, der zur gleichen Zeit mit mir zum Glauben gekommen ist, der hat den Zugang nie gefunden. Aber er glaubt heute auch nicht mehr an Jesus. Er ist weg. Oder vor einigen Wochen, ich bin da gewesen, wir haben eine Veranstaltung irgendwie im Laufe der Woche, kommt jemand vorbei und er sagt so sinngemäß, also er hat unsere Räumlichkeiten gesucht, dass er sie dann findet bei der Veranstaltung, und er sagt so sinngemäß zu mir, ich bin Allianzchrist. Und ich so ein bisschen gefragt habe, was er für ein Typ ist und wo er hergeht, und er hat gesagt, er ist Allianzchrist. Und ich habe gedacht, was ist das für ein schräger Vogel? Allianzchrist, das ist jetzt das wieder? Habe ich irgendetwas verpasst in der Laufbahn? Und dann haben wir dann das erklärt. Er hat gesagt, er geht einfach immer dorthin, wo das beste Programm läuft. Immer dort, wo das beste Programm läuft. Allianzchrist. Klingt sehr gut. Ist ein völliger Kavis. Er hat es nicht kapiert, dass er nicht nur Konsument ist, sondern dass Gott ihn auch brauchen möchte. Und als Allianzchrist kannst du dich nicht brauchen lassen. Du kannst bestenfalls konsumieren. Genau das hat Jesus nicht wollen, dass wir nur konsumieren. Jesus hat Verantwortung übertragen. Er hat gesagt, Mutter, das ist dein Sohn jetzt. Übernimm Verantwortung für ihn. Und im Johannes hat er gesagt, Johannes, das ist deine Mutter. Übernimm Verantwortung für die Frau. Jesus will die Einsamkeit überwinden. Er will verbindliche, echte, tiefgehende Gemeinschaft. Im Hebräerbrief haben wir einen ganz tollen Text, Kapitel 10. Das heißt, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Hey, Verantwortung, Liebe tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag rückt näher, an dem der Herr wiederkommt. Jesus liegt so viel an der Gemeinde, weil sie die Hoffnung für die Welt ist. Die Gemeinde ist der Leib von Jesus. Und ohne Gemeinschaft können wir nicht lieb sein. Sind wir irgendwelche einzelnen Glieder, die wild verstreut rumliegen, sage ich einmal. In Frankreich gibt es eine Kirche, das ist die Kirche der brennenden Lampen. Ist so mein Abschluss, finde ich eine ganz tolle Sache. An jedem Sonntag oben versammelt sich die Kirchengemeinde. Und jeder Besucher bringt seine Öllampe mit. Und die Öllampe wird auf die Kirchenbank gestellt. Die haben ja noch so eine Bank vorne durch. So ging bei uns schlecht. Aber stellt die Lampe dorthin und die Lampe wird angezündet. Das ist ein Brauch, der ist 1550 entstanden. Wird bis heute so praktiziert. Und die Lampe geht von Generation zu Generation. Und jeder weiss am Sonntag zu oben, wenn ich heute oben in den Kirchen gehe und die Lampe leuchtet, ist es ein bisschen dunkler in dem Gottesdienst. Ist es in unseren Kirchen Land auf, Land ab, eventuell ein bisschen düster, weil so viele Menschen nicht mehr in den Gottesdienst gehen? Weil es nicht mehr leuchtet. Wir gehen uns die Kirche von der brennenden Lampe in Erinnerung bleiben. Wir sie uns anspornen, unser Licht zu leuchten lassen. Die Hoffnung, die wir in Jesus haben, du wirst gebraucht als ein Licht in dieser Welt. Also an Karfreitag stirbt Jesus nicht nur für die Sünden der Menschheit, er verbindet auch einzelne Menschen. Jesus kümmert deine Einsamkeit, er kümmert ihn, es bewegt ihn und mit Jesus wirst du nie allein sein. Das ist etwas Erstes und ich bitte, nimm das mit. Mit Jesus wirst du nie allein sein, auch wenn du sonst ganz allein bist. Und ich möchte dich einladen, wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst, öffne dein Leben für ihn. Mach deine Tür auf für Jesus, dass er in dein Leben hineinkommen kann. Räum das aus, was kaputt ist in deinem Leben, respektive lass Jesus das ausräumen. Jesus möchte zu dir kommen, möchte bei dir sein, durch den Heiligen Geist, immer und überall. Und ich möchte es jetzt so machen, falls jemand zu dem eine Frage hat, soll doch nach dem Gottesdienst einfach sitzen bleiben. Und draussen gibt es Kaffee und Platz zum Reden miteinander. Und alle anderen können doch raus, ein bisschen reden, ein bisschen Kaffee trinken. Aber wenn du Fragen hast, wie du Jesus in dein Leben kannst einladen kannst, bleib doch einfach sitzen. Und ich komme dann auf dich zu nach dem Gottesdienst. Etwas Zweites noch, Jesus überwindet unsere Einsamkeit dadurch, dass er eine verbindliche Gemeinschaft geschaffen hat. Die Kirche vor Ort ist eine Gemeinschaft, um Gemeinschaft zu haben. An Ostern tun wir zusammen zu mörkeln drin, am 9:30. Das machen wir nicht, weil es daheim nicht schön wäre. Das machen wir, dass wir Gemeinschaft haben. Oder wir feiern auch Abendmahl. Das Abendmahl war bei den ersten Christen ein Essen. Und innerhalb von dem Essen haben wir Abendmahl gefeiert. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Wir haben Gemeinschaft. Oder wir haben einen Hauskreis, um Gemeinschaft zu erleben, um Einsamkeit zu überwinden. Ich möchte dich einladen, tritt aus deiner Einsamkeit raus, falls du das so empfindest, vielleicht sogar aus der Gottlosigkeit. Ein ganz wichtiger Grund, damit du jetzt nicht einsam bist, aber auch in der Ewigkeit mit Jesus verbunden bist und nicht einsam bist. Komm in die Gemeinschaft der Glaubenden und wird für andere zur Ermutigung und wird selber ermutigt. Das wünsche ich mir für uns alle. Ich möchte beten. Und